Ach ja, Herr, schenk uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Amen. Liebe Geschwister, liebe Gäste, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, durch den wir von unserem himmlischen Papa reich gesegnet sind und dem wir nachfolgen. Jesus Christus, unser Jesus, auferstanden von den Toten, lebendig, nicht mehr tot zu kriegen. Jesus Christus, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Hebräer 13, Vers 8. Wir sind noch in der Osterfestzeit. Die Osterkerze brennt noch im Gottesdienst. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und er ist aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, wie wir eben miteinander im Glaubensbekenntnis bekannt haben. Er, unser Herr Jesus Christus, dem wir nachfolgen, sitzt Gott zur Rechten. Der Platz rechts gebührt in der Antike dem Ehrengast oder dem Thronfolger. Letzteres ist gemeint damit, dass Jesus zur rechten Seite Gottes sitzt. Jesus, unser Herr, ist der Prinz Gottes. Ihm legt der Vater alle Macht und Gewalt in die Hände. Wir folgen dem nach, gehören zu dem, der die Macht hat, auch über Leben und Tod und über ewiges Leben und ewigen Tod. Ganz am Ende des Matthäus-Evangeliums wird berichtet, dass sich Jesus nach seiner Auferstehung von den Toten seinen Jüngern zeigt. Da heißt es, als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Auch Jünger zweifeln, weil das alles so unglaublich ist. Ja, und dann sagt Jesus zu den Zweifelnden und den nicht zweifelnden Jüngern, mir ist gegeben alle Gewalt, alle Macht im Himmel und auf Erden. Der Vater im Himmel hat sie ihm gegeben, alle Macht. Jesus sitzt zur Rechten Gottes, der Platz rechts gebührt dem Thronfolger. Das ist die Realität über allen Menschen und für alle Menschen. Jesus ist Herr. Die einen wissen es, die anderen wissen es noch nicht. Die einen akzeptieren es, die anderen akzeptieren es nicht. Damit aber alle wissen und erfahren, wer regiert, wem alle Macht im Himmel und auf Erden gehört, auf wen es zu hören gilt, wer das letzte Wort hat in allem, damit alle das wissen und erfahren, dazu schickt Jesus seine Jünger los. Zu seinen nicht zweifelnden und zweifelnden Jüngern sagt Jesus, geht. Macht zu Jüngern alle Völker, verbreitet den Glauben an mich. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch aufgetragen habe. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. In dieser Gewissheit, in dem Bewusstsein, dass der Herr über Himmel und Erde bei ihnen ist, haben die Jünger getan, was er ihnen als Auftrag gegeben hat. Mit seinen ersten Jüngern hat es begonnen. Sie sind selbst nachgefolgt und haben seinen Auftrag befolgt. Lehrt die anderen zu halten, alles, was ich euch aufgetragen habe. Und so ist es dann von Generation zu Generation gegangen. So haben auch wir nun gehört, dass ihm alle Macht gegeben ist, vom Himmel, im Himmel und auf Erden. Von einer Generation auf die andere. Das ist der Kreislauf des geistlichen Lebens. Von einem zum anderen. Die einen rufen die anderen in die Nachfolge. Und so haben wir es auch gehört. Ihm ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. In Jesus Christus sind wir reich gesegnet und geben den Segen weiter. Als seine Kirche folgen wir ihm nach, leben als seine Jünger und Jüngerinnen. Jesus Christus ist Herr in unserem Leben. Er bestimmt, wo es lang geht. Das heißt, du bestimmst nicht selbst, sondern fragst: Herr, was willst du? Schaut mal, ich habe heute mal wieder mein schwarzes WWJD-Armband angelegt. WWJD, vier Buchstaben, die stehen für den englischen Satz: What would Jesus do? Bei uns in Sachsen haut WWJD auch in der Übersetzung hin: Was würde Jesus tun? WWJD, das ist eine weltweite christliche Bewegung. Wisst ihr, wie sie entstanden ist? Entstanden ist die Bewegung durch dieses Buch. Es heißt In seinen Fußstapfen, geschrieben von Charles Sheldon. Im Original ist das Buch Englisch, hört man schon am Namen des Autors. Im Original Englisch oder amerikanisch. Schon vor über 100 Jahren geschrieben, 1896, aber immer noch ein christlicher Bestseller. Dieser Klassiker, der hat die Lebenseinstellung unzähliger Menschen verändert. Auch mich. Hat jemand von euch das Buch schon gelesen? Dann erzähle ich euch mal in Kürze, worum es geht. In einer wohlsituierten Gemeinde taucht eines Tages mitten im Gottesdienst ein verwahrloster Mann auf. Der arme Mann ist ein durch die zunehmende Automatisierung arbeitslos gewordener Schriftsetzer. Was er früher tat, tun jetzt Maschinen. Wie aktuell. Der arme Mann findet einfach keinen Job in seinem eigentlichen Beruf. Und auch so, er kommt nirgends rein. Keiner will ihn. Der arme Mann lebt auf der Straße, weil er aus seinem Ort weggezogen ist, aus Not, seine Familie irgendwie versorgen zu müssen. Ist auf der Straße, sucht überall, findet nichts. Er fragt überall, auch beim Pfarrer der wohlsituierten Gemeinde: Hast du für mich Arbeit? Aber der Pfarrer kann auch nicht helfen, sagt er. Am nächsten Tag taucht der arme Mann im Gottesdienst auf und lauscht der Predigt. Die handelt von der Nachfolge Jesu. Alle sind begeistert von den Ausführungen und den schönen Worten des Pfarrers. Nach der Predigt steht plötzlich dieser Mann in der Kirchenbank auf und sagt: Ihr Lieben, Schön. Aber macht ihr das auch? Lebt ihr so? Der Mann redet eine ganze Zeit, dann bricht er plötzlich zusammen, fällt in der Bank um, Herzschwäche. Sie bringen ihn in die Wohnung der Pfarrersfamilie, wo er wenige Tage später stirbt. Die Begegnung mit diesem armen Mann verändert alles, beginnend mit dem Pfarrer dieser wohlsituierten Gemeinde. Den Pfarrer lässt die Frage nicht mehr los. Was heißt das praktisch, Nachfolge? Wie hätte Jesus an seiner Stelle gehandelt, als der Mann ihn um Hilfe bat? Der Pfarrer, der startet ein Experiment für sich selbst und lädt seine Gemeinde dazu ein. Ein Jahr keine Entscheidung treffen, ohne sich vorher zu fragen, WWJD. Was würde Jesus an meiner Stelle tun? Was würde Jesus tun? Die Frage verändert das Leben der ganzen Gemeinde. Da ist der Pfarrer, der sein praktisches Leben, seine Prioritäten, seinen Umgang mit Geld, seine Art zu predigen, einfach überprüft. Mit dieser Blickrichtung. Herr, was willst du? Da ist der Zeitungsverleger, der ins Fragen kommt. Wie würde sich Jesus als Verleger verhalten? Wie und was würde Jesus berichten? Wofür würde Jesus Werbung schalten in der Zeitung? Was würde Jesus nicht drucken? Da ist die junge Dame, gerade mit der Schule fertig, eine Dame aus gut situiertem Haus, die so wunderschön singen kann und sich fragt, was sie mit ihrem Talent jetzt anfangen soll, welchen Beruf sie ergreifen soll. Und sie betet: Herr, was willst du? Da ist der Unternehmer, der sich fragt, wie würde Jesus ein Unternehmen führen? Wie würde Jesus mit seinen Angestellten umgehen? Welchen Lohn würde er ihnen zahlen? Wie würde Jesus mit Kunden umgehen? Immer alles ganz ehrlich? Oder nicht immer so alles ganz ehrlich? Ja, was würde Jesus tun? Und da ist der leitende Angestellte, der mitbekommt, dass seine Firma krumme Dinge am Laufen hat. Was würde Jesus jetzt machen? Würde er mitmachen? Oder würde er dagegen aufstehen, was sagen, egal was es kostet? In seinen Fußstapfen ein spannendes Buch, empfehlenswert, herausfordernd. Das Buch gibt es zu kaufen, nicht nur in Plattform auf Papier, sondern auch als Hörbuch. Ich habe beides da, wer es sich ausleihen will. In seinen Fußstapfen. Der Titel dieses Romans geht auf 1. Petrus 2,21 zurück. Dort heißt es, ein bisschen gekürzt: Dazu seid ihr berufen, weil Christus euch ein Vorbild hinterlassen hat, dass ihr nachfolgen sollt seinen Fußstapfen. Deswegen in seinen Fußstapfen. Das Buch gäbe es aber nicht ohne dieses Buch. In seinen Fußstapfen gäbe es nicht ohne die Bibel, ohne das Neue Testament, ohne die Berichte in den Evangelien, was Jesus gesagt, getan und seine Jünger gelehrt hat. Du kannst die Frage, was würde Jesus tun, nur beantworten, wenn du deine Bibel gut kennst. Ich sage nicht, dass Jesus mit dir nicht auch durch den Heiligen Geist direkt reden kann, dir direkt sagen, was du tun sollst, durch Impulse, Träume und Gedanken. Jesus ist ja der Lebendige, der zur Rechten Gottes sitzt, lebendig. Aber er ist immer noch derselbe Jesus wie in der Bibel. Er hat sich nicht verändert, ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Darum ruft der Heilige Geist, wenn er spricht, zuallererst die Taten und Worte Jesu aus der Heiligen Schrift in Erinnerung. Du liegst mit jemandem im Streit. Jesus hat gesagt, liebt eure Feinde. Jemand macht Fehler, immer wieder, und du ärgerst dich darüber. Jesus hat gesagt, seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Du hast Schwierigkeiten in deiner Ehe und willst am liebsten weg. Jesus hat gesagt, ach, was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Zu ganz vielen Sachen hat Jesus Dinge gesagt. Auch zu Beruf, Kindern, Finanzen. Ich sage darüber jetzt nicht viel, weil ihr sollt selber fragen, selber ins Fragen kommen. Was würde Jesus tun? Selber Antworten finden. Da stellen sich in eurem Alltag viele Situationen. Und umso mehr du weißt, wie Jesus gehandelt, was Jesus gesagt, wie er gedacht hat, umso mehr kann dir der Heilige Geist davon in Erinnerung rufen, wenn du fragst, was würdest du, Jesus, an meiner Stelle tun? Darum ist es gut für die Frage zum Beantworten, dass du deine Bibel, das Neue Testament, gut kennst. Sicher, Jesus hat in einer anderen Zeit gelebt. Die Leute sind in ganz anderen Sachen rumgelaufen. Da haben die Männer noch Kleider getragen. Zumindest sah es so aus. Jesus ist eine ganz andere Zeit. Jesus hatte eine ganz andere persönliche und berufliche Situation als du. Selbst Schule war damals ganz anders. Aber Jesus ist immer noch derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Sag mal, habt ihr Mut, auch dieses Experiment zu starten? Ein Jahr keine Entscheidung treffen, ohne vorher zu fragen, was würde Jesus an meiner Stelle tun? Als Gemeinde fragen, als Kirchenvorstand fragen, auch ganz persönlich fragen, im Job, im Umgang mit Frauen und Kindern, im Umgang mit Menschen und Finanzen, in allen Bereichen des Alltags. Alltag. Da klingt schon der zweite Leitbildsatz an, um den es heute aber noch nicht geht. Wir ermutigen einander, mit Jesus im Alltag zu leben. Heute geht es erstmal ums Grundsätzliche. Folgst du Jesus nach? Wer ist Herr in deinem Leben? Wer bestimmt? Was bestimmt dich? Wovon lässt du dich leiten in deinem Wollen, Denken, Reden, Planen, Handeln? Folgst du Jesus nach? Was ist deine Berufung als Christ und als Christin? Christin, wenn man es anders betont, wird Christin daraus. Wie auch immer du heißt, vielleicht nicht Christin, sondern Peter, Andreas, Martina, Thomas, Anne, Katrin. Wie du auch heißt. Du bist reich gesegnet durch Jesus. Gib den Segen weiter. Folge ihm nach. Ihm nach. Wir sind gesegnet und geben Segen weiter. Wir folgen Jesus Christus nach. Nochmal zusammen zum Einprägen. Wir sind gesegnet und geben Segen weiter. Wir folgen Jesus Christus nach. Nochmal. Wir sind gesegnet und geben Segen weiter. Wir folgen Jesus Christus nach. Und jetzt die Frage, tun wir das? Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Als Lied singen wir jetzt das Lied, wo es am meisten im Gesangbuch um Nachfolge geht. Jesus, geh voran. Lied 391, Strophen 1 bis 4. 391, 1 bis 4.
Du uns nach.